Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und da sind wir zurück aus unserem Sommerschlaf mit einer neuen Folge Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und von meinem heutigen Gast bin ich immer schon ein großer Fan als Fernsehzuschauer gewesen, denn ich liebe seine Beiläufigkeit, mit der er bei wilden Querstehern in extrem teuren und seltenen Supersportwagen, bei denen man mir schon mal gleich den Defibrillator ansetzen könnte, erklärt, ob das Auto jetzt leicht einzufangen ist oder ob die Ingenieure bei der Abstimmung ein bisschen gepennt haben. Als Rennfahrer ist er mit seinem eigenen Rennteam im Subaru BRZ auch ganz vorne mit dabei, zumindest in seiner Klasse, und sein Nachname lässt Fans von heißgemachten Motoren immer noch die Ohren klingen. Die Rede ist von Tim Schrick. Ich habe ihn in München getroffen, nur ein paar Tage, nachdem ich ihn am Nürburgring kennengelernt habe, und ich hoffe, ihr habt jetzt genauso viel Spaß mit diesem Interview, wie ich es bei der Aufnahme hatte. Herzlich willkommen in der alten Schule, Tim Schrick.
Tim, ich habe gedacht, das habe ich noch nie gemacht, aber wir fangen jetzt mal an mit so einer ganz kleinen Schnellfragerunde. Es ist früh am Morgen, du hast wenig geschlafen und du musst jetzt einfach schnell antworten und es gibt so entweder oder Fragen und kurze Antwortfragen. Mhm. Frontantrieb oder Elektroroller?
Ich nehme den Joker.
Das geht ja früh los. So, ich habe noch 6 Fragen, du hast noch 7 Joker. So, jetzt Achtung, meine Lieblingsfrage. Verkehrsübungsplatz im Bugatti Chiron oder Nordschleife im 120i?
Nordschleife im 120i. Hm.
Sperre oder Dampfrad?
Sperre.
6-Zylinder Turbo oder 12-Zylinder Sauger?
12-Zylinder Sauger.
Formel E oder Tram?
Tram.
Richtige Antwort. Du hast die Carrera-Bahn oder ferngesteuertes Auto?
Ferngesteuertes Auto.
Handgerissen oder Lenkradwippen?
Handgerissen.
Playstation oder Kartbahn?
Kartbahn.
Und wenn es ein Leihkart ist?
Dann Regen.
Dein bisher teuerster Schrott?
Boah, keine Ahnung, teuerster Schrott. Wie soll man das? Was ist Schrott?
Ja, was du kaputt gefahren hast. Hast du diesen Bugatti Chiron schon mal aufs Dach gelegt?
Nee. Ich habe ein einziges Auto in 19 Jahren Tätigkeit als Pressetestfahrer oder wie man das nennt, Journalist-Dingsbums. Und dieses Auto hat es auch verdient. Das war es ein erste Serie SLK 23. Dieses Auto hat auf der Autobahn Richtung Lindau, bin ich mit Tempomat 160 unterwegs gewesen, war unterwegs mit einem Profitest mit Armin Schwarz. Für Kabel 1 war das damals. Abenteuerauto. Und ich hatte dieses Auto dabei. Auf der Beifahrerseite stand eine große Alu-Zages-Box. Wir haben damals noch mit Mini-DV und Magic-Armen operiert, mit Saugnäpfen. Und diese große Alu-Zages-Box, die passte genauso längs quasi auf diesen Sitz drauf. Und ich fuhr plötzlich mit 160 in einen Platzregen. Ich hatte keinen Zeitdruck, ich war nur unterwegs abends zum Pennen dorthin. Ja? Also ich war vollkommen entspannt unterwegs. Platzregen und mach noch an diesem komischen Hebel diesen Tempomat aus, diese Benz früher hatte, um das selber zu übernehmen, damit, wenn er aufschwimmt, nicht dann irgendwie der Tempomat Gas gibt. Ne? Und es war eine leichte Linkskurve und das Auto ist mit einem Mal, hat dieses komische große Dreieck geleuchtet von dem ESP, und das Auto hat irgendwas fehlinterpretiert und ist einfach, ich bin rechts ungespitzt direkt in die Planke gegangen, aber richtig hart, und dann nochmal links in die Planke zwischen so Verkehr durch, ohne andere zu erwischen, und bin dann in so einer Böschung zum Liegen gekommen. Und an dem Apparat war nur noch das rechte Rücklichtteil, die Heckscheibe war zerborsten wegen dem Einschlag und so, und ich hatte so Glück, dass kein Airbag aufgegangen ist. Weil diese Alu-Box auf dem Beifahrersitz, die hätte mich K.O. geschlagen. Stimmt. Natürlich kann man jetzt sagen, man kann argumentieren zum Thema Ladungssicherung und so, aber ich bin manchmal da, sag ich mal, etwas eher hemdsärmlich. Mir dachte jetzt hier da losfahren, ich fahre mal eben nach Lindau, wo ist das scheiß Problem, nach Kempten, wo ist das Problem, ne? Und das war das einzige Mal, wo ich wirklich was kaputt gemacht habe, aber mit Recht. Ich hab's auch. Das Auto war auch so unfassbar hässlich.
Und das Auto sah besser aus danach wahrscheinlich, oder?
Ja, ja.
Auch einige Blechteile teurer verkaufen können.
Nee, aber ja, einfach was für ein Auto. Das war ja überhaupt kein Auto. Also, das war wirklich gratuit.
Okay, also, ja. Das war der teuerste.
Das war der teuerste Schrott eigentlich. Alles andere, brennende Rennautos und sowas, das ist jetzt ja kein Schrott.
Nee, das ist. Deine dämlichste Tuning-Sünde?
Ich habe eigentlich nichts wirklich getuned. Nee, bin kein Tuning-Freak.
Vor welchem Auto hast du mal Angst gehabt?
Angst nicht, Respekt ist ähnlich wie mit der Nordschleife. Ich weiß genau, wie in Südtirol der Carrera GT angeliefert worden ist. Von einem Speditionstypen, ein LKW-Fahrer, der gesagt hat, Nö, ich habe hier ein Auto für Sie. Ich traue mich nicht, dass aus dem LKW. Können Sie das bitte da rausfahren? Habe ich das Auto da halt rausgefahren. Und da weiß ich noch genau, wie ich mich selber in ein Gebet genommen habe und gesagt, pass mal auf, du musst nicht mit jedem Auto querfahren. Wenn du dieses Auto irgendeiner Weise beschädigst, war es das für dich in dieser Branche. Reiß dich zusammen. Du musst dir und niemandem was beweisen. Das Auto ist der Knaller. Und ich weiß noch, dass ich echt Gänsehaut hatte. Aber das Ding fuhr so unglaublich gut, dass es überhaupt gar kein Problem war. Das war der Knaller. Das war die geilste Sache ever.
Und wie sehr du dich zusammengenommen hast, sieht man bei YouTube. Wenn man eigentlich Tim Schrick, Carrera GT,
da sieht man aber auch
20 Mal gesehen, weil ich den Sound von Carrera GT so geil finde.
Das Auto fährt so unglaublich selbstverständlich super. Der ist so selbsterklärend und unglaublich geil lampfromm, weil es eben kein bekloppter Turbo ist, sondern ein Sauger. Und das Auto liegt einfach unglaublich selbstverständlich und logisch in der Hand. Und das habe ich davor und danach auch nie wieder auf so einer Ebene erleben dürfen.
Erübrigt sich vielleicht die letzte Frage, dein letztes Auto für die Ewigkeit?
Ja doch, das kann man schon sagen, dass das der Fall ist. Der Carrera GT ist einfach, der schlägt alles, was drumherum so damals aktuell war und auch heute alles um Längen.
Wow, ist übrigens nicht die letzte Frage des Interviews gewesen.
Ah, okay. Also
hoffentlich nicht.
Also dann, ciao.
Tschüss, war nett. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Toll, hat sich gelohnt, den Podcast runterzuladen.
Habe fertig.
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, jetzt hat man einen kleinen Eindruck von dir. Du bist ja der größte Quertreiber in der Fernsehbranche, wie man so sagt.
Ja, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen übertrieben.
Du bist der die Autos am geilsten driftet, finde ich, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und alle anderen sind nur billiger Abklatsch. Du, ich kann mich daran erinnern, dass ich ganz früh, in frühester Jugend, als ich meine Autos noch mit Aufklebern verziert habe, hatte ich mal einen Aufkleber drauf, da war eine Nockenwelle abgebildet und da stand so Schrick drüber. Das ist kein Zufall, dass ihr den gleichen Namen tragt, oder?
Nee, das war mein Vater. Der ist leider schon verstorben 2007, relativ plötzlich ohne Ankündigung. Das war natürlich für ihn, glaube ich, sehr elegant, aber das hinterlässt natürlich Fragezeichen. Ich denke, okay. Das ist dann natürlich auch sehr lehrreich, weil man das dann sagt, okay, wie möchte ich mein Leben leben? Mein Vater hat seine Firma wirklich geliebt und der war da drin aber auch irgendwie gefangen. Mhm. Und ja, der hatte nicht so die Möglichkeiten, sich davon zu befreien, sondern der war quasi gefangen. Dann haben wir uns entschieden, die Firma zu verkaufen. Und 2 Jahre später ist er schon gegangen. Also das fand ich relativ tragisch, weil er eigentlich, sag ich mal, von dem, was man Leben nennen könnte, relativ wenig, in meiner Meinung nach, mitbekommen hat. Aber das, was er getan hat, hat er total geliebt. Bis zu einer gewissen Größe und irgendwann hat ihn quasi dieses Größenthema der Firma auch erschlagen. Er hat irgendwann zu mir gesagt, sag mal, man muss irgendwie, wenn man 25, 30 Leute hat, spätestens aufhören und nicht weiter wachsen, weil das ein Trugschluss ist. Weil du bist irgendwann nur noch damit beschäftigt, dich um den Wasserkopf dieser Firma zu kümmern und du bist eigentlich weg von dem Krempel, warum du das überhaupt gestartet hast. Und das hat ihn, glaube ich, nachhaltig wirklich runtergewirtschaftet.
Wie viele Leute hatte er zum Schluss?
Zum Schluss waren das, ich glaube, 120 Mitarbeiter.
Okay, und also für Leute, die Schrick jetzt nicht kennen, ihr habt Aggregate gebaut für die Autoindustrie, Motoren.
Mein Vater war Doktor der Thermodynamik, also Doktor Diplom-Ingenieur, und der hat also angefangen mit Ölkühlungskits für den Käfer aus der Garage raus. Mhm. Da musste die Firma noch nach meiner Mutter benannt werden, bevor die geheiratet haben, weil mein Vater damals für ein Institut für Kolbenmaschinen angestellt war. Da konnte er nicht selbstständig sein. Und daraufhin sind sie mit einem BMW 700 Rennen gefahren. Sein bester Freund, der Eckhard Spelzberg, der ist auch dem einen oder anderen bekannt unter dem Namen Onkel Fanny. Der hat zum Abitur einen BMW 700 bekommen und das war damals Breitensport. Da sind über 40 Autos gestartet in der 700 Kubikklasse und die beiden haben sich irgendwann gedacht, ja warte mal, lass uns doch das Auto für das Rennen da vorbereiten. Und das durfte halt keiner wissen und dann haben die das heimlich gemacht und haben dann durften auf diesem Institutsprüfstand, den durften die am Wochenende benutzen, weil der Professor die beiden mochte. Pass auf, wenn hier montags wieder alles so ist wie freitags, könnt ihr hier gerne drauf. Und dann haben die da Versuche gemacht und dann schnell gemerkt, Auspuff, Vergaser, da geht es nicht weiter. Ja, wahrscheinlich müssen wir irgendwas mit der Nockenwelle machen. Und dann haben die erste Nockenwelle von Hand geschliffen in 720 Schritten, also Halbgradschritten auf einem normalen Schleifstein.
Alter Schwede.
Meine Mutter hat quasi Häkchen gemacht und es war Redeverbot, damit da kein Fehler sich einschleicht. Und mit diesem Motor haben die angefangen, dort aufzuräumen in der Klasse. Und das gab ein Riesending, weil alle dachten, die haben beschissen, aber sie wussten, dass die anderen beschissen haben, weil sie beim Male die Liste gesehen haben, wer welche Kolben bestellt hat. Und das okay. war richtig cool und daraufhin ist das überhaupt erst entstanden.
Okay, ja, Wahnsinn. Und das war im Endeffekt, habt ihr da so weitergemacht und du bist extrem früh natürlich mit diesem Virus infiziert worden.
Ne? Ich habe zwei ältere Geschwister, die interessieren sich dafür gar nicht. Also ich bin irgendwie so, für mich war das, ich wollte einfach irgendwie, ich will jetzt Kart fahren, ich muss jetzt das und das und ich möchte das angucken und die Motoren. Und ich habe da immer abgehangen und es hat mich immer schon irgendwie brennend interessiert. Ich fand immer schon so ein hochdrehender Saugmotor, hat mich immer schon fasziniert. Und mein Vater hatte zwei Standpunkte, die er mir vererbt hat. Zwei Sachen, die ich als kleiner Junge immer wieder jeden Tag gehört habe. Also jetzt natürlich übertrieben, aber zwei Dinge hat er gesagt. Er hat gesagt, ein Diesel ist kein Motor und nur Tote und fast Sterbende werden zwangsbeatmet. Und ich sehe das irgendwie ähnlich. Ich meine, das hat schon seinen Reiz, wenn du mit irgendeinem, weiß ich nicht, ne, GT2 RS Porsche irgendwo die gerade runterlädst. Das macht schon, irgendwie kann man schon sagen, das geht schon gut. Aber trotzdem hast du, wenn so ein Saugmotor seine geil, Lebensfreude rausschreit und du weißt genau, wir kommen an die Bauteilgrenzen der Pleuellagerung und so. Ich finde das irgendwie toll. Das ist romantisch.
Und vor allem jetzt, ne, wo es nur noch 2 Liter Vierzylinder-Turbos gibt, die von 70 bis 400 PS.
Genau, aber ich glaube, dass sich das bald erübrigt, weil diese komischen Turbo-Downsizing-Sachen, die da überall sind, die sind meines Erachtens, soweit ich das überblicken kann, ein Produkt von der bisherigen Art und Weise, wie quasi Abgas und Verbrauch typisiert worden ist. Und da haben sie sich ja jetzt ja alle, die Autoindustrie, sich schön ein Bein gestellt, weil sie aufgrund von unglaublicher Hochnäsigkeit Realitäten ausgeblendet haben. Und das führt jetzt zu neuen Messmethoden. Und meines Erachtens ist, wenn Euro 7 eingeführt wird, bedeutet das, dass wir wieder meines Erachtens großvolumige Saugmotoren bekommen.
Glaubst du?
Weil du mit Lambda 1 Turbo hast du unheimliches Problem mit der Turbine und mit den Abgastemperaturen. Und einen Sauger kannst du mit Lambda 1 betreiben, auch bei Volllast.
Ich weiß ja eh immer nicht so richtig mehr, was man glauben soll, was die Autoindustrie einem sagt. Also die sagen ja zum Beispiel auch, Sauger funktioniert nicht mehr, man kriegt die Abgaswerte nicht hin. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du sagst. Aber Toyota, habe ich neulich, baut im Lexus noch den Sportwagen, wo ich immer das Kürzel vergesse, wie der heißt, aber der hat einen 8-Zylinder-Sauger.
Ja.
Die kriegen es hin. Also Abgase passen, wenn sie nicht Bedrohung haben, aber offenbar nicht.
Nee, glaube ich nicht.
Nee, und das, also die kriegen es hin. Also ich glaube eher, es ist eine Kostenfrage, dass die Bauteile einfach teurer sind und dass ein Turbo einfach leichter auf Leistung zu bringen ist. Und das die Autoindustrie sagt auch geil.
Ich glaube, es geht sogar eher darum, dass quasi die Kosten, also dass die schon im Kalkül auch haben, dass du ein Auto, deswegen ist, glaube ich, auch der Diesel so geboomt worden, ist eine Vermutung von mir, kann sein, dass es ein bisschen in Richtung Verschwörung abdriftet. Aber
das macht nichts. Willkommen bei Verschwörungs-FM.
Verschwörungs-FM. Nein, aber du, weißt du, wenn du ein Auto verkaufst, wo 1000 Sachen drin sind, die kaputt gehen können, hast du nachher ein bisschen mehr Umsatz in deinem Ersatzteilportfolio. Mhm. Weil anders kann ich mir das nicht mehr erklären, weil es kann ja eigentlich alles gar nicht sein.
Ne? Start-Stopp-Automatik, oder?
Ja, wir machen den Anlasser dann neu, haben aber 0,03 Liter Sprit gespart pro Ampelstopp.
Unglaublich, ne?
Ich habe das da. Also
frag mal Taxifahrer, wie oft die das austauschen. Also, kaputt. Mir hat es mal einer gesagt. Ja, das ist irre und ich finde, es klingt so verrückt. Ich habe die erste Generation, da habe ich hier noch in München gewohnt, wo wir jetzt übrigens auch sind, wunderschön München, die erste Generation M5, die diese Start-Stopp-Automatik hatte, das war die Vorgeneration von dem aktuellen.
Der V10?
Der hat es noch nicht, der danach, okay. Der V8.
Der erste V8 Turbo.
Ja. Ne? Der stand in der Leopoldstraße neben mir und ging immer aus, bei jedem Startstopp, also bei jedem Anrollen, und dann stand er, dann ging er wieder aus und ging an mit so einem und fuhr dann an. Und dann gedacht, das habe ich mir viermal angehört und habe gedacht,
was ist das? Im Mittel wird das wahrscheinlich Bullshit sein.
Was ist das denn?
Vor allen Dingen, dass du diese 0,3 Liter, die du da sparst,
die haben sie mit dem ersten Gasstoß
Jahr,
haben
die wieder rausgeholt. Ne? Die sind ja auch, weißt du, die erkaufst du dir ja dadurch, dass du dann irgendwann den Anlasser neu kaufen musst, ja, und der Anlasser wächst nicht auf dem Baum.
Na doch.
Der hat auch Energie benötigt, um hergestellt zu werden. Ja. Und das ist dieses ganze Bullshit-Bingo, warum ich eigentlich an dieser Diskussion überhaupt nicht teilnehme. Weil ich sage, ich habe genug zu tun und an Spekulationen kann ich mich nicht beteiligen, weil selbst ich kann nicht genau sagen, das ist jetzt wahr und deswegen stehe ich dazu, weil ich die Zeit nicht habe, wirklich alles bis auf die letzte Wahrheit zu überprüfen, weil das heute sehr schwer ist, heutzutage. Und ich beteilige mich nicht an Bullshit. Das ist ja quasi die Seuche an Social Media.
Sehr gut. Ich glaube, das ist das Einzige, womit man noch so durchkommt, ne? Mit diplomatischen Aussagen und dass man sich selber seine eigenen Gedanken macht und die Autos fährt, die einem Spaß machen. Ne? Weil ich glaube, den Rest glaube ich übrigens auch nicht. Also ich glaube nicht, dass Hybrid die Lösung ist. Ich glaube nicht, dass Elektromotoren die Lösung sind.
Ja, also Hybrid hat ja den Vorteil, dass du zumindest quasi die Möglichkeit hast, beides betrachten noch zu können. Du hast also einmal Verbrennungsding, wo du sagen kannst, okay, wie machen wir das effizient oder wie machen wir es intelligent effizient? Und wie kann man mit einem Elektromotor quasi die Nachteile des Verbrennungsbetriebes, vielleicht kann man den irgendwie, also ich finde, das hat schon so ein bisschen mehr als Vollelektro. Aber du hast trotzdem eben dieses Gewicht, was du mitschleppst. Ne?
Das ist das Ding, ne?
Pervers.
Ja, das ist echt das, pervers. Also da müsst ihr schon was lösen. Ne?
Und dass du quasi diese Geschäftswagenbesteuerung, dass das jetzt begünstigt ist, wenn hinten ein E auf dem Nummernschild ist und dann fahren alle mit der mit dem Panamera Turbo SE Hybrid durch die Gegend.
Oder mit dem Range Rover.
Ja.
Plug-in Hybrid.
Ich weiß.
Mit 2,6 Tonnen.
Mhm. Und das wird dann steuerlich begünstigt.
Weil es so umweltfreundlich ist.
Ne? Das hilft einfach niemandem.
Und das Geile ist, wenn die das nicht nachts aufladen, dann fahren sie einfach mit 400 Kilo Mehrgewicht rum.
Ja.
Oh, haben aber ein normales Verbrennungsauto.
Also das ist alles ein bisschen Banane. Also ich merke, dass ich, wenn ich darüber nachdenke, extrem schnell ganz müde werde. Und mir denke, ich habe eh keine Zeit, ich muss meinen 2-Liter-Sauger für die Nordschleife vorbereiten, für das 6-Stunden-Rennen.
Wo wir beim Thema sind. Du bist deine erste Nordschleifenrunde, da warst du noch relativ jung.
Ja, das war 1991.
Din, 76 geboren, das war illegal.
Das war illegal, ja. Mein Vater, der eigentlich sehr gesetzestreuer Mensch und grundsätzlich immer, sag ich mal, eine sehr ehrliche Haut ist und auch jedem quasi unmittelbar gesagt hat, was los ist und nicht. Das hatte mich damals auch gewundert. Und zwar hatte er so gesagt, warte mal, ich war 15 und mein Bruder war dann 21. Der hat sich irgendwie gedacht, ja, pass mal auf, du sollst auch mal ein bisschen gucken, dass du ein bisschen sicher Auto fährst. Und dann hat er bei der Scuderia Hanseat zwei Autos genannt. Einen Golf 2 GTI 16V in dunkelgrün.
Oh, geil.
Der mit Cut 129 PS, der war natürlich ein bisschen modifiziert. Der hatte so 145 PS. Und ein weißer Peugeot 205 GTI 1,6, das Auto von meiner Mutter. In weiß mit rotem Teppich.
Die feuchten Träume unserer Jugend, oder?
Total geil. Ich habe das Auto geliebt. Und die hatten beide ein bisschen Fahrwerk drin, aber jetzt nicht Eisdielen-Tieferlegung, sondern ein bisschen Fahrwerk und ein bisschen tiefer, so dass sie ein kleines bisschen kompakter fahren. Und dann sind wir da, dieses Sektionstraining ist ja vormittags gewesen, da fährst du an verschiedenen Stellen immer vor, zurück, lernst die Strecke halt perfekt kennen, weil du da stehen bleibst, dich umschaust und so weiter. An dem Tag habe ich die Nordschleife kennengelernt, weil du mit 14 auch noch nicht so verballert bist, oder 15 war ich, mit 15 bist du noch nicht so verballert in der Birne wie heute. Wenn ich mir heute das angucken müsste, dann würde ich wahrscheinlich mich genauso anstellen wie die ganzen Helden, die da meinen, sie müssen Nordschleife fahren, die dir im Weg stehen, wo du dir denkst, was machst du da eigentlich? Deswegen möchte ich nicht so ganz über die Leute lästern, die da oben manchmal einem im Weg stehen. Aber da war mir das irgendwie klar, so, ach, hier geht's lang, ach, so und so, so und so. Und nachmittags war es dann, gab's freies Fahren. Und mein Vater hat nach einer Runde so gesagt, so, ist einfach am Anfang Göttinger Höhe rechts stehen geblieben und hat gesagt, so, hier, jetzt fahr du mal. Ja, aber ich bin 15, ich habe doch gar keinen Führerschein. Ach, ist doch egal, fahr doch. Und da bin ich, glaube ich, 3 Runden oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, 3 oder 4 Runden gefahren. Und mein alter Herr hat gemerkt, wie er sich so festgekrallt hat und so. Und ich hatte einfach nur gedacht, ah ja, das funktioniert. Und von da an habe ich irgendwie, kenne ich die Strecke. Weil du so aufnahmefähig bist in dem Alter. Ne?
Ja.
Und seitdem hat mich das auch nie so richtig verlassen. Weil ich bin eine Zeit lang dann irgendwie Citroën Saxo Cup gefahren in dem Peru Top 10 damals, war diese Rennserie, wo so Renault Megane Cup mitfuhr und Deutsche Tourenwagen Challenge und sowas. Und da warst du auch Flugplätzen auch noch unterwegs. Das war ja im Vergleich zu heute, das ist ja richtig oldschool noch gewesen. Mhm. Das Ding hatte kein ABS, dieser Saxo, 850 Kilo, 140 PS, kein ABS.
Aber du musstest
die Bremsbalance selber einstellen und Slicks, Michelin-Slicks, ohne Sperre. Du musst es wirklich dir Gedanken machen, wie kriegen wir das Auto schneller.
Sauber fahren, ja.
Sauber fahren und das Auto, der Schlüssel bei dem Auto war die Höhe der Hinterachse. Weil der hatte so Zusatzfedern hinten, Bumpstops, weil der so eine komische Drehstab-Hinterachse hat. Und die Höhe, wann das Auto auf den Bumpstop aufsetzt, war der Schlüssel für Rundenzeiten. Wenn du den zu tief gelegt hast, hatte der zu viel Federrate, dann war der nur übersteuernd. Und wenn er zu hoch war, dann hat er hinten eingeknickt und hat es vorne Wheelspin. Du musstest dieses Fenster treffen und dann die Reifen verstehen und dann konntest du da hart alle herscheppern. Das hat richtig Bock gemacht. Und da bin ich im ersten Jahr Vize-Juniormeister geworden. Und da weiß ich noch, da gab es einen Scheck über 35.000 Mark. Und das Auto hat damals neu mit dem gesamten Teile-Kit, mit allem dabei, Gurt, Steuergerät, Feuerlöscher, alles, musste es nur selber umbauen. Das waren so 60 Stunden Arbeit. Aber der ganze Krempel hat 29.000 Mark gekostet. Ich meine, ich hasse es, über Mark zu reden.
Wie geil ist das? Dann hast du gleich im ersten Jahr.
Ja, und für den Sieg gab es 3.500 Mark für den Sieg. Im ersten Jahr habe ich da nicht gewonnen, aber ich bin da so mitgeballert im Mittelfeld. Ja. Konnte aber diese U23 da einen zweiten machen. Das heißt, ein bisschen Preisgeld so für mal so mittlere Plätze, wenig, aber diese 35.000 Mark, da hat mein Vater mir auf die Schulter geklopft und gesagt, so können wir das weitermachen. Total gut.
Im zweiten Jahr, Businessmodell.
Im zweiten Jahr dann Junior-Titel gewonnen, da gab es 125.000 Mark. Aber das war aber zweckgebunden für den Einsatz in der deutschen Tourenwagen-Challenge. Und dann musste ich da leider mit dem Citroën Xara Coupé, für das Claudia Schiffer Werbung gemacht hat, Rennen fahren, was leider nicht so ganz geeignet. Das Auto sah
hatte. Claudia Schiffer wenigstens kennenlernen dürfen.
Nee, total scheiße.
Das hat ja nur Nachteile gehabt, der Einsatz.
Das war richtig schlecht. Aber das haben wir auch selbst gemacht, haben das Auto selber entwickelt. Du durftest auch die Radgeometriepunkte ändern und so weiter. Also da habe ich das erste Mal richtig angefangen, das Thema Fahrwerk zu denken. Und das war aber halt richtig kacke, weil das Auto war ein umgedrehter Flugzeugflügel. Du hattest Auftrieb ohne Ende. Das war kriminell, Drehstab, Hinterachse. Also hat nicht so richtig Bock gemacht. Und danach bin ich nach München gezogen und habe angefangen, fürs Fernsehen zu arbeiten, weil der damalige Boss von der Produktionsfirma, das war damals die Motovision, die gibt es heute noch, die hat aber nichts mehr mit dem zu tun, ich habe mit der Bude auch nichts mehr zu tun, aber damals der Boss hat zu mir tatsächlich gesagt, an der Rennstrecke beim Saxo Cup durfte der Gaststart fahren, der hat mich gefragt, sag mal, du siehst mir so aus, als könntest du Autos zerstörungsfrei im Grenzbereich bewegen. Da habe ich gesagt, logisch, überhaupt kein Problem, wo soll ich hinkommen? Und meine Fahrpraxis war Peugeot 205 GTI, Ford Scorpio mit Heckantrieb. Da habe ich das erste Mal auf dem Firmenparkplatz, als er mit Sand abgestreut wurde, so Driften geübt, aus Spaß, sonntags. Und Kart, das war meine Fahrpraxis. Und dann ich ganz vollmündig, ja klar, kein Problem. Augsburg Tracktest damals, war eine gute Währung. Sitze ich das erste Mal in einem M5 E39 mit diesem schönen 5 Liter V8, 400 PS. Ja. Und weiß noch, dass ich da drin sitze, den anmache und dieses, ich glaube, der hatte sogar nur TC. Nee, der hatte schon DSC. Draufgedrückt aus und dann, bevor ich losfuhr, mir dachte, Alter, hoffentlich geht er, hoffentlich kann ich das überhaupt. Also ich hatte so Selbstzweifel und das, so ein M5 fährt ja traumhaft. Ja. Mit dem Ding, alle total begeistert. Hey, und seitdem bin ich hier und auf einmal sind 19 Jahre rum. Sonst hat sich eigentlich nichts geändert.
Geiles Leben, oder? Geile 19 Jahre. Fährst du alles Mögliche und fährst jetzt erst auf, also ohne Ende, ich hab's auf deinem Wikipedia-Eintrag gelesen, du bist ja Rennen gefahren mit eigenen Teams, mit fremden Teams, das ist ja unglaublich, was du alles gefahren hast. Astra OPC, Nissan 350Z, Audi A3, Scirocco, SLK, den du schon aufs Dach gelegt hast.
Das war ein Spaß, war aber ein SLK von Carlsson, das war schon ganz witzig.
GTI und dann hast du mit Team Schrick den Aston Martin gekauft, Aston Martin Vantage, und umgebaut. Was sind so die Autos, die dir am tollsten in Erinnerung geblieben sind, oder? Weil du bist ja oft früh ausgefallen, glaube ich, ne?
Ja. Bei 24 Stunden Rennen. Ich hatte so ein bisschen so, ich stand irgendwie auf der Watchlist vom Nordschleifengott, offensichtlich. Ja. Das, was am meisten natürlich, sag ich mal, persönlichkeitsentwicklungsmäßig von Bedeutung ist, natürlich das Aston Martin Projekt. Das war natürlich so, du musst dir vorstellen, mein Vater stirbt ohne Ankündigung, einfach so, zu Hause, im Bett, beim Mittagsschläfchen. Und dann sitzt du plötzlich da und fängst an, dir Gedanken zu machen. Und ich habe dann so ein, zwei Jahre so quasi gelebt, mal ein bisschen Auto gefahren fürs Fernsehen und hatte sonst ja keine größeren Sorgen. Und irgendwann kam mir das so vor wie, ich kann das so nicht machen. Also ich hatte so wie so eine Idee davon, dass das eigentlich nicht mein Geld ist, sondern dass mein Papa hat mir das hinterlassen, damit dass er sich eigentlich aufgeopfert hat in seiner Firma. Er war in seiner Firma so ein bisschen gefangen und hinten raus hat ihm das, glaube ich, auch nicht mehr so richtig Bock gemacht und ich fand das so ein bisschen tragisch. Und ich habe mir irgendwie gedacht, jetzt einfach so da sitzen und irgendwie, ja, ich kann von den Zinsen leben und sowas, das hat mich irgendwann so, das ging nicht. Ich dachte mir, du musst irgendwie was machen damit. Und irgendwie dachte ich mir, geil, so ein Aston Martin ist geil, weil Transaxel, Alu-Chassis,
Achtzylinder.
Ja. Und dachte mir, warte mal, den Achtzylinder, den müssen wir uns mal angucken. Und dann dachte ich mir, warte mal, ey, warum denn immer rumzweifeln, wenn ich übermorgen tot umfalle, dann ärgere ich mich, dass ich nicht gemacht habe. Fuck. Alle sagen zwar, das ist Quatsch, aber ich mache es einfach, scheiß drauf. Also so ein Ding kaufen, Motor zerlegen, anschauen mit guten Ingenieurskumpels. Warte mal, wir nehmen da eine flache Kurbelwelle, dann können wir ca. 13, 14 Kilo in der Kurbelwelle Gewicht sparen. Dann machen wir den so kurzhubig, dass wir auf 3 Liter Hubraum kommen, weil dann haben wir kein Bullshit-Bingo mit Irrestriktor und Politik, sondern wir haben einfach ein 3-Liter-Auto, was unrestriktiert ist, sagt man das?
Wahrscheinlich.
Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall so ein Ding, wo du nicht in diesem Bullshit-Bingo drin bist, was ja so, wo ich mich frage, was das eigentlich soll. Ja? Hey, das so und so Auto ist das Allerbeste. Du denkst dir, nein, die Einstufung war die Beste. Was soll das? Ja,
ja, stimmt.
Und da ist die Idee hergekommen und dann überrennt dich quasi das Thema Komplexität. Dann haben wir damals auch D-Max, hat das Ganze als Format auch produzieren wollen. Dann hast du auch zusätzlich noch den Stress, dass du Leute hast, die wollen so Sensationen suchen, wo du sagst, Alter, du verpisst dich jetzt freiwillig oder ich werde dich jetzt sofort beseitigen mit deinem Wagenheber. Das war zusätzlich extrem anspruchsvoll für mich, weil ich bin eigentlich einer, der versucht, ganz real zu bleiben. Und da wurde so versucht, künstlich Spannung aufzubauen. Und dafür habe ich die echt alle sehr verachtet.
Das machen die beim Fernsehen?
Ja, komisch. Ich
habe auch noch nie gehört.
Nee. Und das hat mich zusätzlich wirklich hart gefistet, quasi, auf gut Deutsch gesagt. Und das Ganze ist, also wir haben komplette Aero-Entwicklung gemacht. Wir haben in England aus dem Vollen ein 7-Gang-Transaxelgetriebe produzieren lassen mit richtigen Freaks, die mit Colin McRae sein Auto gebaut haben.
Also okay, krass.
Mega gute Jungs. Also es war so, ich habe unglaublich tolle Menschen dabei kennengelernt und auch diese ganzen Schmeißfliegen, die auftauchen, wenn irgendwo Geld ist. Boah. Und das lernst du. Du lernst unheimlich gut über Schmerzen und über teuer. Und ich habe so viel Menschenkenntnis dadurch erlangen können. Ja. Das hat viel, wirklich sehr viel Geld gekostet. Aber
kann man sagen, was es gekostet hat?
Diese hässliche Szene wollen wir mit dem Mantel der Liebe bedecken.
Aber konntest du es ein bisschen refinanzieren über Sponsoren?
Nee, DSF? Das war ja... Nee, D-Max.
D-Max meine ich.
Nee, ja klar, die haben unheimlich viel Geld. das war wirklich einfach echt teuer. Ein bisschen was konnten wir natürlich puffern und das war auch hier und da menschlich ein bisschen komplexer. Und aber einfach mal was wagen und versuchen, das hinzukriegen, war extrem hart. Ich habe auch echt ein paar Mal gedacht, boah, ich glaube, ich wache morgen früh nicht mehr auf. Und letztendlich ist es daran gescheitert, das Auto ist wirklich erst fertig geworden zum Start des Rennens. Und weil alle das cool fanden, haben die gesagt, logisch, du kannst einfach aus der Boxengasse nachstarten. Und du musst dir überlegen, was das bedeutet. Du hast dich extrem hart dafür eingesetzt. Du hast echt nicht mehr gepennt. Das war überall, auf alles war mega on the edge. Und dann sitzt du in diesem Auto und fährst raus. Und das Auto kommt bis Arenberg und fängt an zu brennen mit Motorschaden. Das werde ich nie, klar kann ich das nicht vergessen, aber das war das Allerhärteste, was ich jemals erlebt habe. Weil du wirklich denkst, nee. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Und die Streckenposten hatten Schnaps. Das war meine Rettung. Ich habe mir ein paar Schnaps reingestellt und mir gedacht, boah, also eigentlich möchte ich jetzt nicht ins Fahrerlager, weil ich möchte auf keinen Fall dieser Fernsehflitzpiepe jetzt noch irgendwas erklären.
Ja.
Der kann von mir ein paar Schläge haben, aber sonst nichts. Und das, sag ich mal, war eine extrem charakterbildende Maßnahme für mich, weil das Aufarbeiten, erstmal habe ich mir danach mal ein paar Wochen Pause gegönnt, um mal irgendwie wieder einigermaßen klarzukommen und danach so rauszufinden, okay, was ist eigentlich genau passiert? Und das Geile ist, wir haben einen Fehler gemacht, also wir haben diesen, musst dir vorstellen, wir haben diesen Motor, 3-Liter Motor mit BMW S65 Drosselklappen, die wir abgeschnitten haben, also der M3 V8. Diese Drosselklappen haben wir da drauf gebaut, haben eine eigene Airbox designt, eigene Kühlerführung, bla bla bla. Diesen Motor habe ich bei Schrick damals, der ehemaligen Firma meines Vaters, auf den Prüfstand gestellt und haben da ein Mapping gemacht, haben den gemessen, hatten aus dem Stand 410 PS bei 410 PS bei 9850 Umdrehungen, weiß ich noch genau, und eine total schöne flache Drehmomentkurve. Das war ein Traum. Hat wirklich auf Anhieb mit der ersten Nockenwelleneinstellung funktioniert. So, und diesen Motor auf dem normalen Motorprüfstand, da machst du quasi, fährst du in die Drehzahl rein und verschiedene Lastpunkte und machst dann die Bedatung des Steuergerätes, ja. Und dann auch halt, wir haben den bis 10,5 oder bis 11 gedreht oder 10,5. Nee, da fährst du dann so ein paar Sekunden rein, guckst an, verstellst ein bisschen und nach 3-4 Sekunden nimmst du wieder die Last raus, der Motor läuft wieder mit 2000 Umdrehungen. Und dabei sind wir auf 27 Stunden Laufzeit gekommen von dem Motor, haben den zerlegt, angeguckt und hatten so ein paar Klopfspuren auf dem Kolben, weil wir halt auch Klopfen mit einer Kupferleitung gemacht haben, an die Grenze gegangen sind. Okay. Also ohne Klopfsensor haben wir das gemacht. Und dabei ist mir ab und zu aufgefallen, ich habe das aber null ernst genommen und mir gedacht, ach ja, keine Zeit, wir haben keine Zeit, dass das Öldrucksignal angefangen hat, so zu machen. So. Und dachte mir, der Sensor spinnt, egal, keine Zeit.
Ach, so geht das größte Drama los, der Sensor spinnt.
Genau. So, und das war halt nicht der Sensor, sondern diese Trockensumpfölpumpe, die in dem Motor drin ist, die habe ich einfach so, ach, das wird schon passen. Und das war sehr folgenschwer, weil nachher herausgefunden haben, als wir das dann ein bisschen geresearched haben, dass genau da, wo der serienmäßige 4,3 Liter Aston Martin Motor seinen Drehzahlbegrenzer hat, nämlich bei 7,5, genau da ist auch die Grenze von der Ölpumpe, weil da drüber fängt die an zu kavitieren. Ja. Die macht quasi so kleine Implosionen und produziert Luftbläschen. Ja. Luftbläschen sind total gut für so Gleitlager. Ja. Das heißt, ich fahre so das erste Mal raus, weil das Getriebe in der Nacht vor dem 24-Stunden-Rennen fertig geworden ist und aus England vorbeigebracht worden ist von zwei unglaublich coolen Jungs und wir das Ding in der Box zusammengebaut haben. Musst du dir mal vorstellen, wie wahnsinnig. Das geht eigentlich
nicht. Echt wahnsinnig, oder?
Alle haben mir auch so einen Megavogel gezeigt. Und ich habe gesagt, hey, entweder ist das Leben langweilig oder du hast Konzept. Konzepte müssen durchgezogen werden. Ja. So, das heißt, du fährst raus und ich fahre das erste Mal dann Richtung Schwedenkreuz runter. Mega Sound, weil der hatte vorne 4 Zylinder DTM-Ansauggeräusch und hinten raus war der eine Oktave höher. Das Ding hat richtig geil. Es war das geilste ever. Und da war ich permanent über 7,5, weil der dafür ausgelegt war und 7 Gänge hatte. Ne? Und dann immer mehr Luftbläschen und das hinterste Pleuler, wir haben die Kurbelwelle sogar von vorne mit Öl gefüttert, wir haben uns richtig Aufwand getrieben, Zentralschmierung nennt man das, also so MacGyver-mäßig einen Stirndeckel gebaut, wo das Öl vorne in die Kurbelwelle stirnseitig und Lichtmaschine am Getriebe, richtig, richtig bescheuert. Und geil. Und dann hat das Ding halt quasi dann das hintere Pleuellager irgendwann, also mit Luft kann ich nicht, ist quasi das Pleuel abgerissen, hat ein Loch in den Block geschossen und dazu kam dann noch, dadurch, dass das Getriebe eingebaut haben, ist die Airbox, Transaxel, dann mussten die das Ganze so kippen. Und dann waren die irgendwann müde und haben das ein bisschen zu viel gekippt. Dann ist die Airbox an die Spritzwand gekommen und dabei sind diese spritführenden Elemente gequetscht worden. Das heißt, die hatten auch noch zusätzlich eine Spritundichtigkeit und deswegen hat das Auto dann mit dem Öl und dem Sprit und dem heißen Auspuff gebrannt.
Oh Gott, also das war eine lehrreiche Zeit eigentlich, ne?
Also so viel habe ich danach nie wieder und davor auch nicht gelernt, aber ich denke mir halt nachher, klar, ich meine, ich hätte mit der Kohle auch die große Tonleiter auf meiner Sackharfe üben können, mein Leben lang. Aber das ist nicht das, wofür wir hier sind.
Und wir hätten dann hier heute nichts zu reden gehabt.
Ja, vor allem, wer wäre ich denn da?
Eben, niemand.
So, und jetzt kommt das Schöne an der Geschichte. Bei meinem aktuellen Projekt mit dem 2-Liter Sauger Subaru, mit dem wir letztes Jahr die Meisterschaft der 2-Liter-Klasse gewinnen konnten auf der Nordschleife, was mich sehr gefreut hat. Da habe ich eine Trockensumpfschmierung für gebaut und habe gesagt, jetzt werde ich dieses Thema durchdringen und verstehen und es wird so sein, dass es funktioniert. Und es funktioniert.
Und es funktioniert. Du hast mir das auch erklärt. Wir haben uns kennengelernt, müssen wir dazu sagen, gerade jetzt vergangenen Sonntag, Samstag beim VLN-Lauf am Nürburgring. Auf der Nordschleife, sensationell. Und dass du gleich Zeit gehabt hast für dieses Interview, freut mich ganz besonders. Und da hast du mir das auch gleich erklärt, diese Trockensumpfschmierung. Ich habe es ehrlich gesagt nur halb verstanden.
Rehabilitation muy bien.
Aber dieses Subaru-Projekt ist irgendwie eine geile Geschichte. Das ist dein eigenes Rennteam.
Ja.
Und ihr habt Sponsoren.
Genau. Ich habe ein paar Partner, die verstanden haben, dass es um Authentizität geht und Realness und dass wir kein Storytelling brauchen. Weil ich wirklich, also sag mal, ich kann gar nicht verstehen, wie das so sein kann, dass so Sachen wie sagt man dazu, Influencer und so mit Reichweite, die keine Ahnung von gar nichts haben. Und ich dachte mir, nee, ich glaube, meine Währung ist wirklich, dass die Leute wissen, wenn ich was sage, meine ich das auch so. Und ich bin auch keiner, der, sag ich mal, wie soll man das nennen? Also ich rede jetzt auch nichts kaputt. Also wenn mir ein Auto nicht so ganz gefällt, die Leute, die mich kennen, wissen ungefähr, wie ich das meine. Ich versuche aber nicht reißerisch das Ding einfach scheiße zu finden, sondern versuche immer noch rauszufinden, okay, was genau gefällt mir denn jetzt nicht. Ja, mit 20 hätte ich das anders gemacht, aber man wird ja ein bisschen weiser mit dem Alter.
Diplomatischer, ne?
Diplomatischer, weil ich respektiere zum Beispiel immer, wenn die Ingenieure, die sich das Ding aus den Rippen geschnitten haben, vor denen habe ich einen heiden Respekt, weil ich weiß, was es bedeutet, sowas zu bauen. Du kannst denen nicht so respektlos sagen, scheiße, das geht nicht.
Aber ja. Sind die nicht auch zusammen respektlos mit dir gegenüber der Finanzabteilung, die das meiste kaputt macht?
Du hast natürlich das Controlling, was das meiste verhindert. Und du musst dir ja ganz klar vor Augen führen, die Autos, die heute unglaublich astronomisch viel Geld kosten, weil irgendwelche Spekulanten sich einen drauf... die Autos, die heute richtig abgebogen sind preislich, das sind die Autos, die sich damals nicht gelohnt haben. Hm. Und da bist du ja genau in dem Problem der heutigen Zeit. Ja. Du siehst den Autos an, dass sie dazu verdammt sind, Geld zu verdienen. Hm. Man sieht den Autos das an.
Das ist unglaublich. Ne?
Die sehen alle gleich aus, die Autos.
Hochwertigste Autos inzwischen gemacht werden.
Ja, ja. So, und das ist eigentlich total der Schlag in die Fresse für jeden Puristen. Ja. Und deswegen interessiert mich das nur noch begrenzt. Ich habe auch nicht mehr so, früher wusste ich genau alles von Autos. Und heute gucke ich mir ab und zu eine Zeitung und sage, ein bisschen muss ich mal gucken, was es so gibt. Und mir fällt das immer schwer. Das
ist genauso, geht es mir auch.
Ähnlich wie eine bunte durchblättern. Oh, ja, ach ja, der neue so und so. Oh. So. Und das ist aber ein Problem, was alle haben. Das kann ich jetzt nicht einer Marke zuschreiben. Das wäre auch unfair. Aber guck mal, so ein Ferruccio Lamborghini dachte sich, dieser blöde Penner, den werde ich jetzt zeigen, wie man ein richtiges Auto baut. Der ist einfach zu blöd und so. Und der schmeißt ihn aus seinem Büro und sagt, geh Traktoren bauen, du Arschgesicht. Und dann sagt er, dir werde ich es zeigen. Und dann fängt er an, Autos zu bauen. Das hat sich nie gelohnt. Und er hat mit seinen Traktoren und seinen Klimaanlagen oder was er da gemacht hat, hat er genug Geld verdient, dass er es einfach machen konnte.
Jetzt lohnt es sich, jetzt wo Audi drin ist, die eigenen Steuereinheiten reinbaut, das an die Fußballer verkauft. Jetzt ist Lamborghini noch eine tolle Marke.
Nein, aber das ist traurig. Ich finde es halt traurig. Aber auf der anderen Seite, wenn du eine Unternehmung hast, versuchst du, dass du die aufrechterhältst und für die Zukunft fit machst. Das heißt also, die gesamte Welt ist abgebogen. Man kann es nicht sagen, dass die ganzen großen Autonamen, Autolabels, dass das alles Spastis sind, weil die behindert sind und geldgeil sind.
Die
sondern das ist ein Systemfehler.
Aktionärsgetrieben.
Ja, das ist ein Systemfehler. Ja. Und das ist aber traurig.
Und das,
weil das lohnt sich nicht. Weißt du, wann lohnt sich denn etwas? In dem Moment, wenn du plötzlich merkst, boah, meine Pumpe bleibt stehen, das war's jetzt. Du fällst tot um, merkst auch, das war's jetzt. Was kannst du denn dann bereuen oder nicht? Wenn du nur brav, lemmingmäßig hinter den anderen hergesteuert bist, das kann doch nicht kein gutes Gefühl sein, wenn du stirbst.
Aber oftmals werden ja Leute, die besonders mutig sind, doch auch extrem belohnt. Manchmal leider erst zu spät, ne? So wie der Lamborghini oder so.
Ja.
Aber ich finde auch so verrückte Konzepte, sagen wir wieder M5 mit dem V10-Motor, das ist immer für mich das Paradebeispiel. Das ist alles aus Kostengründen natürlich gestrichen worden. Es gibt auch kein Formel-1-Vorbild mehr. Aber was war das für ein geiler Motor? Für eine Großserie. Also in Anführungszeichen Großserie. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, es muss selten sein, es muss ein bisschen vielleicht sinnlos getrieben sein, verrückt, darf zu Lebzeiten kein Geld verdienen. Was wäre denn dann aktuell der heilige Gral für dich im Jahr 2019? Gibt es da Autos, wo du sagst, hey, das bin ich jetzt gerade gefahren? Ich meine, du fährst also circa jeden Supersportwagen eigentlich.
Ja, meistens. Also nicht immer. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich alles dafür tue, damit ich bloß zu diesem Termin komme, weil ich dieses Speichelleckergehabe auch überhaupt nicht leiden kann, sondern ich lasse mich eigentlich eher so treiben. Ich versuche mich ab und zu, wenn ich Zeit habe, mich ein bisschen mit mir selber auseinanderzusetzen, damit ich ein bisschen merke, was so los ist und was passiert so eigentlich mit mir und der Welt und meiner Umwelt und so weiter. Da bin ich auch nicht besonders gut drin, aber ich versuche besser zu werden. Zum Beispiel, was für mich ein Zeichen der Neuzeit ist, oder wo ich nicht genau weiß, was es bedeutet, aber mich hat total beeindruckt, dass Cosworth einen Motor entwickelt hat. Die haben mit einem Dreizylinder angefangen mit 1650 Kubik und haben diesen Dreizylinder gemacht ohne Direkteinspritzung. Ich glaube auch nur mit einer normalen Nockenwellenverstellung, kein variabler Ventilloop oder so ein Quatsch. Und haben dort ohne Direkteinspritzung einen Motor gebaut, der, ich glaube, 11.000 Umdrehungen maximal Drehzahl hat und bei 10.250 PS.
Im Dreizylinder?
Sauger, 1650 Kubik. Krass. Und wenn du 12 Zylinder betrachtest, oder sagen wir erstmal, fangen wir an mit einem reinen 6-Zylinder. Ein reinen 6-Zylinder hat immer zwei Dreizylinder zusammengefasst und dann geht es irgendwann auf ein Rohr. Und 12 Zylinder ist nichts anderes als vier Dreizylinder zusammengefasst, immer drei zusammengefasst sind. Das heißt also, dann haben sie das zusammengesteckt und außen 650 Kubik mal 4 sind halt ungefähr 6,5 Liter. Wir haben einen 6,5 Liter Sauger gebaut mit 1000 PS. Ohne Direkteinspritzung. Und der schafft alle aktuellen Abgaswerte. Ups.
Hoppala.
Was ist denn das? Was passiert denn hier? Und das ist ja eher mein Geschmack. Ich finde ja schon Direkteinspritzer ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, so eine schöne, wenn das Einspritzventil weit weg ist vom Brennraum, hast du eine unheimlich schöne Kühlung.
Ne?
Und das ist homogener, du kannst früher zünden, das ist für alles gut. Ja? Mhm. So. Klar, im Leerlauf und Teillast rumzuckeln ist das kacke. Da brauchst du eigentlich ein zweites Einspritzventil. Aber ich glaube,
Saure Einspritzung ist schon nicht nicht ohne. Nee,
du hast vor allem keinen Ruß, dann brauchst du auch keinen blöden Partikelfilter, genau. Der auch wiederum in sich...
Gewicht kostet, Leistung nimmt.
Ja, und vor allen Dingen, ich frage mich ja auch tatsächlich, du hast also einen Partikelfilter, der diese bösen Partikel, die uns alle umbringen werden, filtert. Ja? Und dann kommen wir irgendwann zu diesem wunderschönen, blümerant ausgeschmückten Wort Regeneration. Regeneration bedeutet nichts anderes, dass das Auto fährt, hat also alle bösen Sachen zurückgehalten und dann hinter der Milchkanne hinten rechts wird auf einmal die Zündung auf spät gedreht, damit mehr Energie in den Auspuff kommt, das Gemisch angefettet, damit der Filter ordentlich durchgeglüht wird und dann fliegen hinten die ganzen Klamotten aus dem Auspuff raus. Hey, super, oder? Wir haben einen Partikelfilter.
Gerade leer gebrannt.
Ja, der wird leer gebrannt. So, die Frage ist, gut, da ist jetzt mein Detailwissen nicht so stark, vielleicht tue ich jemandem Unrecht, aber meine Vermutung ist, dass nicht alles dabei verbrannt wird und in nichts sich auflöst, das glaube ich nämlich nicht, sondern ich denke, wenn du jetzt einen GT3 nimmst mit letzte Serie ohne Partikelfilter und einen GT3 aktueller Baureihe, wie im Speedster angefangen, mit dem OPF heißt der ja, Autopartikelfilter, und wenn du mit beiden 100.000 Kilometer fährst und genau misst, was hinten rauskommt, habe ich die Vermutung, kann ja sein, dass ich zu wenig Fachwissen, was das angeht, habe, dass das Gleiche ungefähr dabei rauskommt. Aber stell dir vor, den Aufwand, den die Ingenieure betreiben müssen, um diesen Partikelfilter in dem Auto ans Laufen zu bringen, die sitzen 8,82 Millionen Stunden am Rechner und der braucht auch Strom. Also ich finde, das alles ist so, klar muss man sich weiterentwickeln, aber irgendwas daran hat irgendeinen komischen Beigeschmack.
Jede Produktion eines neuen Autos braucht CO2. Das vergessen auch immer viele, die alle 3 Jahre ein neues Auto leasen, sagen, sie haben das Umweltfreundlichste gerade an den Start gebracht,
was die Industrie hier gibt. Das ist alles Bullshit.
Wir mit unseren alten Autos, also ich weiß nicht, vielleicht reden wir auch gleich noch über deine alten Autos, die du noch so hast oder so, aber ich fahre einen 19 Jahre alten Mercedes und bild mir ein, so umweltunfreundlich ist das gar nicht. Dafür, dass es den einfach noch gibt.
Ja. Ja, ja. Und Produktion wird ausgelassen, es geht nur um Konsum.
Und auch wenn wir sagen, wir stoßen die jetzt hier ab, dann fahren sie in Osteuropa weiter. Also ja, das natürlich. Klima muss man global betrachten. Also das ist.
Also ich finde es extrem schwierig, weil, wie gesagt, ich nehme mir die Zeit auch nicht und ich habe die Zeit auch nicht, wirklich zu sagen, was auch jetzt möchte ich einmal herausfinden, was wirklich die Wahrheit ist, damit ich die Welt mit der Wahrheit erlösen kann. Das ist nicht meine Aufgabe.
Das ist immer Meinungsmache.
Das ist immer Meinungsmache.
Politik, Wirtschaft, Geld verdienen,
da gibt es so viele. Und dann gibt es dann 1000 Leute, die sagen, der Schrick soll seine Fresse halten. Und das ist einfach
gibt's
so.
Immer, aber das, die können ja auch abschalten, die müssen es ja nicht hören. Das ist ja dann auch mal das Gute. Aber reden wir, also gut, dieser Cosmos Motor ist toll, aber der ist noch nicht irgendwo eingebaut worden. Das heißt.
Doch.
In welches Auto?
Ach, so ein relativ, sagen wir mal, kostenmäßig recht handliches Fahrzeug der Firma Aston Martin. Okay. Die Valkyrie.
Ach so,
der Valkyrie. Der hat diesen Motor. Das Ding ist so ein Flügelwerk auf Rädern und der ist so unfassbar teuer und es gibt auch, glaube ich, nur ein paar Stück oder so. Okay. Also es kann aber auch sein, dass deswegen, weil es nur ein paar Stück sind, die auch ein kleines bisschen Zugeständnisse bekommen mit dem Abgas. Aber ich glaube tatsächlich, dass ein Saugrohr eingespritzter moderner Motor die cleverste Variante ist. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Warten wir, ob der Aston Martin Valkyrie vielleicht ein Massenprodukt wird.
Ja, ganz sicher wird er ein Massenprodukt. Guck dir mal die Fotos an.
Okay, was sind denn sonst so Lieblingsautos aktuell von dir? Oder sagen wir auch, wenn du in die Vergangenheit zurückdenkst, was du so gefahren hast. Du hattest mal ein Auto, da müssen wir gleich drauf kommen, ein Alpina B8.
Ja, Kombi.
Geiles Auto.
Das war das erste Auto, was ich gebraucht gekauft habe, wo neu schon Schrägnockenwellen drin waren. Damals hat Schrick an Alpina die Wellen für den B8 geliefert.
Geil, also das war ein BMW, für Leute, die ihn jetzt nicht vor Augen haben, BMW E36, Baujahr Mitte 90er vielleicht, mit einem 8-Zylinder drin.
4,3 Liter.
Ach, das liebe ich.
4,6, 4619 Kubik.
Ich liebe ja eh diese Engine-Swap-Geschichten, also so große Motoren in kleine Autos, einmal manchmal sind sie ein bisschen kopflastig, aber der war richtig geil. Ne?
Das Auto war unglaublich gut ausbalanciert. Vor allem, wenn du dieses unsägliche Mischbereifungs-Bullshit an dem Auto weggelassen hast, also vorne und hinten habe ich vom E46 diese Winter-Stahlfelgen, weil ich die so geil finde, habe ich da Stahlfelgen draufgeschraubt mit 235er Bereifung rundherum 17 Zoll und du bist mit dem Auto ganz normal auf eine Autobahnausfahrt zugefahren und hast einfach im dritten Gang ein bisschen schwungvoll und bist einfach im dritten Gang das ganze Autobahnkleeblatt mit einer Hand, mit der anderen hast du nach deiner Cola-Dose gesucht, quergefahren. Das war unfassbar gut gemacht, das Auto. Also die haben damals schon echt gewusst, wie man ein Auto abstimmt. Das war von der Fahrbarkeit her genial. Das Auto hat auch echt nicht so böse Sprit gebraucht. Ich weiß nicht, ganz normal, wenn du den ganz normal benutzt hast, hast du mal ein bisschen Gas gegeben, bist du mit dem Auto mit, Ich glaube, 13 Liter habe ich so im Durchschnitt mit dem Ding gebraucht und ich habe zwischendurch echt eilig gehabt. Das Ding war schon wirklich cool.
Gutes Ding.
Ja.
Hast den bestimmt richtig teuer verkauft, oder?
Ich habe, 2007 hatte ich einen kurzen Rausch von Sinnlosigkeit. Das war also auch, glaube ich, es war kurz bevor mein Vater gestorben ist, habe ich mir gedacht, da hatte ich auch einen 996 GT2.
Ding dong.
Und der ging auch gut. Und ich weiß noch, dass ich damit irgendwann, ich bin damit auch viel gefahren, also ich hatte den 4 Jahre lang, glaube ich. Und irgendwann ist mir aufgefallen, Alter, du mutierst zum Arschloch. Weil du glaubst aus irgendeinem Grund, dass dir die linke Spur gehört. Du kommst also an mit Tacho 329 ging der ist der im sechsten Gang im Begrenzer gezappelt.
Der Porsche.
Ja. Das war ein echte GPS gemessene 320, ging der auch recht flott. Also das Ding war ein bisschen nach oben gestreut, komischerweise. Und wenn dann ist irgendeiner rausgezogen, irgendein Volvo. Und ich weiß noch, dass ich mir dachte, was fällt dir ein? Und bin echt wirklich dicht aufgefahren. Ne? Ich war Ende 20 dicht aufgefahren und mir gedacht, du blödes Punkt und so. Dann fuhr der wieder weg und ich gucke auf den Tacho und dann ist der halt, der ist 230 gefahren. Ich komme aber mit 320 hinten angeflogen.
Da rechnet keiner mit,
ne? Ja, und du denkst dir auch, was zum Teufel und jetzt hör auf und jetzt verpiss dich hier. Und als ich das gemerkt habe, Alter, der fährt 230 und ist halt links rüber gefahren, ich kann unmöglich so hier so agieren, das geht nicht. Und da habe ich mir quasi gesagt, ich fahre sowieso oft irgendwelche Autos, warum soll ich mir selber noch irgendwelche Autos hinstellen? Und außerdem bin ich ein Idiot, ich verkaufe das lieber alles, weil ich kann nicht so agieren. Das geht nicht. Ich mutiere zum Arschloch.
Kriegen die wenigsten in dem Alter, das zu reflektieren.
Ja, und dann habe ich davon Abstand genommen und habe meine Autos, ich hatte auch noch einen, den ich auch sehr geschätzt habe, der allererste Z4 mit dem M3-Motor, mit dem wunderschönen S54.
Z4, das war auch noch ein Motor. Ich hatte den anderen Motor, den Z4 3 Liter.
Ja, den hatte meine Mama früher, der war geil.
Geiles Auto.
Ja, ich fand den auch geil. Das ist noch ein richtig cooles Auto gewesen, mit einem richtigen Motor, wo du den angemacht bist, gefahren,
einfach
mir gedacht,
klappen, ne?
Oh, der hat so geil geklungen, ein bisschen Gänsehaut. Ja. Und du hast dir gedacht, wie geil, die M-Jungs, die sind alle gut. Mhm. Und heute siehst du irgend so eine große, hochbeinige Warze, wo außen so M dran klebt und du denkst dir, ach,
das du ist es jetzt geworden, ne? Wobei die Dauerhaltbarkeit bei den Motoren natürlich auch so, muss der...
Du musst halt ab und zu dem Auto mal ein paar Lagerschalen schenken. Mein Gott, genau. Was ist das Problem? Ölwanne ab, Lagerschalen reinwerfen, Ölwanne wieder drauf.
Ja, für einen, der selber schrauben kann, ist das nichts. Ne?
Ja, wenn du dich gerne verarschen lässt, das ist halt doof, wenn du dich verarschen lässt.
Ne?
Ja, klar. Nö, ich finde einfach, nö, klar.
Also, aber die waren gut. Dann hast du den B8 verkauft für?
Weiß ich nicht mehr.
Wahrscheinlich ein Drittel vom jetzigen Preis. Ne?
Ja,
und es war Nummer, welche Nummer hattest du? Nummer 1?
Nummer 1. Was will man machen? Nachher ist man immer schlau. Deswegen ist es ja sehr wichtig, die Zeitreisemaschine tatsächlich zu Ende zu entwickeln.
Was fährst du aktuell?
Ich fahre aktuell einen Subaru BLZ.
Oh, echt? Sehr viel Connection zu Subaru?
Ja. Okay. Nee, Subaru ist so entstanden, vor 6 Jahren bin ich 2014 die gesamte Saison Astra OPC Cup gefahren auf der Nordschleife. Das war so ein Cup im zweiten Jahr. Und dort war ich mit meinem zweiten Fahrer, mit dem Hannulu Ostarinen, ein unglaublich lustiger Mensch aus Finnland, zusammen bei Kissling gefahren, der den Cup ausgedingst hat. Und das war quasi das Gastauto. Wir haben nicht Punkte bekommen und haben kein Preisgeld den anderen weggenommen. Und wir haben aber ab dem Lauf 2 5 Rennen in Folge gewonnen mit einem Cup, wo alle Autos verplombt sind.
Geil.
Und dann gab es Ärger und die haben alle gesagt, ja, euer Auto geht ja besser. Und ich weiß noch, bei der Fahrersprecher hat der Stefan Kissling zu seinen Jungs gesagt, pass mal auf, wenn einer hier zweifelt, gebt uns euer Auto. Wir stellen das einmal ein und dann fährt der Tim oder der Hanno euch die Rundenzeit mit eurem Auto vor. Wenn ihr daran glaubt, könnt ihr das gerne machen. Und dann war Ruhe. Und dann hat mich Subaru angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, an dem Werksteam in dem WRX STI mit diesem 2-Liter Turbo 2015 24-Stunden-Rennen zu fahren. Und da musste ich natürlich nicht, ich habe so ein bisschen so getan, ja, ich muss mal in meinen Terminkalender nachgucken, ob ich da Zeit habe. Aber natürlich habe ich mir gedacht, boah, geil, die Marke finde ich cool. Ne? Als Kind Eurosport geguckt, Colin McRae mit dem 555 Subaru und so. Also habe ich schon gedacht, ja, so, das ist geil, das so, hat so Heritage, da stehe ich total drauf. Und seitdem fahre ich mit den Jungs 24 Stunden Rennen. Super geil. Und haben eigentlich, bis auf einmal, wo das Auto leider gebrannt hat, haben wir immer gewinnen können.
Unglaublich. Das ist eigentlich echt geil. Übrigens noch cooler als Colin McRae im 555 fand ich nur Keke Rosberg damals in der Werbung für diesen Subaru. Wie heißt der? Ganz klein. Der hat auch ein Allradauto. Ist ja ein gutes Auto.
Der Justy?
Ja,
so
oder?
Ein komischer Karton.
Ich fand das so geil, dass die Formel-1-Weltmeister diese Werbung für das
mit so einem kleinen Kohlekasten
überschreiben musste. Aber muss ja auch Geld verdienen. Ne?
Ja.
So, du, ich habe neulich ein Video gesehen von dir zum Porsche 992. Wie siehst du die Entwicklung eigentlich bei Porsche? Du warst da ganz begeistert von dem Wagen. Weiß man jetzt nicht, ist das vielleicht ein bisschen deinem Harmoniebedürfnis geschuldet? Aber
nee, also wenn ich mit dem Auto fahre, mache ich das immer so, bevor ich mit dem Auto überhaupt irgendwas gemacht habe, bauen wir als erstes die Onboard-Kamera ein. Das, also wenn ich losfahre und anfange zu erzählen, dann erzähle ich auch einfach das, was kommt. Also ich lege mir vorher nicht zurecht, ich lese mir auch nie was durch. Ich will einfach nur mit dem Auto fahren und irgendwie versuchen dann zu erzählen, was das Auto macht, damit das echt ist, ungefiltert ist. Wenn ich das nachmittags machen würde, wäre ich schon so gelangweilt, weil ich das Auto, ich brauche so eine halbe Stunde, dann kenne ich ein Auto und dann weiß ich, ah cool, kenne ich, und dann würde ich auch gerne wieder nach Hause fahren. Ja? Aber du musst ja den ganzen Tag noch die ganzen Bilder produzieren, das heißt, du bist ja den ganzen Tag beschäftigt. Gibt Schlimmeres, aber trotzdem ist es dann nicht mehr so wie am Anfang. Und deswegen achte ich darauf, dass wir am Anfang die Bilder machen, weil da bin ich noch gut gelaunt, frisch und interessiert. Das kippt über den Tag dann. Weil ich dann
ich merke schon während des Interviews, wie es kippt.
Ja, das ist echt total langweilig. Aus dem echt, das
war echt krass.
Der Engländer spricht von ridiculous, dass ich überhaupt hier sitzen muss. die reine Art, wie das Auto fährt, ist wirklich unfassbar on top. Wirklich. Das Auto ist so intelligent, also ich fahre die Autos immer mit allen Assistenzsystemen abgeschaltet. Also ABS ist logischerweise ja an, aber alles, was da sonst ist, ist aus und bei Porsche ist es auch aus. Da ist nichts, was hilft. So, du hast aber natürlich dann einmal eine Hinterachslenkung, die aber ab einem gewissen Fenster auch nicht mehr versucht zu optimieren, sondern das Auto ist sehr glasklar. Ich meine, beim ersten 991 GT3 war das noch anders. Da hatte ich das Gefühl, der funkt mir so rein und das gefällt mir nicht, weil das Auto nicht so richtig, wenn du richtig am Limit fährst, nicht voll vorhersehbar ist, meines Erachtens. Mhm. Zumindest meinte ich das so auf einem kleinen Handlingkurs mit Betonmauer, wo es ein bisschen um Präzision geht, habe ich das so gemerkt und mir gedacht, das ist überhaupt nicht so, wo die Reise hingehen sollte. Beim neuen 92er jetzt hatte ich den Eindruck gar nicht mehr. Da bin ich ja auch wirklich bestimmt, weiß ich nicht, 30 Runden da rumgeballert. Wirklich auch volle Lotte. Und da hast du nicht den Eindruck gehabt, dass das Ding quasi diese letzte Einschätzbarkeit, also Predictability auf Neudeutsch, das war immer top. Also da haben sie ein bisschen zurückgeschraubt, dass ab einem gewissen Fenster bleiben die Werte hinten auf konstant starr. Und die Art und Weise, wie du das Auto eben durch diese, sag ich mal, variable Auslegung der Stabilisatoren, kann der Wunsch des Fahrers jederzeit umgesetzt werden. Sonst hast du ja beim 911, wenn du mit irgendeinem 911, egal welcher, 996, 997, GT3 oder sowas, fährst in so eine lang gezogene Kurve rein. Am Limit, im dritten Gang als Beispiel, Linkskurve, fährst du rein, bremsen, einlenken und dann hast du so ein zartes Untersteuern und dann rollst du mit konstantem Gas durch diese Kurve und wartest, bis der Ausgang kommt, wo du dann aufs Gas treten kannst. Also konstante, also statische Kurvenfahrt, sagt man dazu. Ne? Gaspedal konstant, Lenkung konstant, Auto an der Haftgrenze. Und wenn du in diesem Zustand mit so einem Auto die Lenkung einfach einschlägst, das macht auch mein BRZ-Rennauto, ne? Mit Slicks, konstantes Gas und du machst so, dann schiebt er die Vorderachse vor sich her wegen dem Sperrdifferenzial. Ist einfach so. Macht jeder Porsche ganz extrem, weil da vorne leicht ist, hinten belastet und Sperre. Und beim 992 ist es so, wenn du das machst und du lenkst nach, dann macht das Auto das auch, weil er sagt, Fahrer links, jetzt Stabi vorne etwas weicher, hinten etwas härter, Auto biegt ab.
Okay, krass.
Und immer, überall. Das heißt, das Auto, deswegen habe ich auch gesagt, ein Sportwagen darf dann Sportwagen sich nennen, wenn er den Fahrerwunsch immer umsetzen kann. Du kannst das Auto in jedem Zeitpunkt der Kurve positionieren. Ah, ich bin zu schnell in die Kurve reingekommen. Du rutschst nach außen, willst aber den Curb da hinten am Eingang noch kriegen, dann muss das Auto irgendwann irgendwie mal umdrehen. Wenn das Ding nur behindert untersteuert, weil sie die ganzen Anwälte und Zahnärzte vor sich selber schützen wollen und obwohl sie den Knopf, also ich habe nichts gegen Anwälte und Zahnärzte, obwohl du den Knopf ESP drückst, trotzdem noch, wir müssen noch ein bisschen gucken, dass das Auto sicher ist, dann ist es leider aber kein Sportwagen. Das Ding muss umdrehen. Das heißt, Bremse auf, nachlenken, dann kommt das Heck. Dann kannst du mit dem Gas das Auto neu positionieren und trotzdem noch den Kurvenausgang erwischen. Das ist ein Sportwagen, sonst ist das kein Sportwagen. Und das ist beim 992 unfucking fassbar geil gemacht. Klar, computerisierte Stabilisatorenrate. Also die Koppelstangen sind hydraulisch und dann kannst du zu oder auf und kannst das modulieren. Total geil, interessant. Aber trotzdem haben wir vorhin mal noch off-records drüber geredet. Setz dich mal in so einen 996 GT3.
Geiles Auto, oder?
Sauger, ja. Ein mechanisches Auto. Und dann musst du dir nämlich, wenn du damit fährst und sagst, ah, warte mal, der macht, der untersteuert Power. Ja, warte mal, der hat ja unten geteilte Querlenker. Dann mache ich mir, kannst du entweder bei Porsche so Scheiben kaufen oder machst dir halt selber so einen kleinen Aluklotz und machst dann vorne mal 2,5 Grad Sturz drauf mit Semislicks und hinten nimmst du den Sturz raus.
So weit bin ich nicht gekommen.
Und dann wird das Auto auf einmal so, dass du sagst, oh, wenn ich vom Gas weggehe, dreht das Heck sanft ein, dass du den positionieren kannst und mit Gas raus und dann ist das besser als alles andere, was also du dir vorstellen kannst.
Ich fand den auch richtig gut.
Auch das vom Motor, ist ein richtiges Auto.
Also das Drehvermögen von dem Motor.
Oder auch der 997, erste Generation. 997 ist noch so ein schmaler, eleganter GT3. Mhm. Und danach ging es los mit, boom, wir haben immer
dicken 4 Liter
Arsch, dicker und dann, Arsch und ja. immer dicker Arsch. Sieht immer aus wie ein ganz fieser
Das Turbo. Gefällt mir beim 992 nicht so gut, ja. dass der nur noch breit ist.
Ja, aber das ist auch wieder, ich denke auch, hat das mit Kosten zu tun, weil du sagst, es gibt eine Karosserie und ja, bumm,
für fertig. Turbo, für alles, ne? Und die Leute bestellen es eh ja. oder wollen es haben und dann bauen wir es.
Ist halt so, können wir auch nicht ändern, aber trotzdem, dieser puristische Aspekt des Autofahrens, dass dir als Fahrer eine Aufgabe zufällt, ist ja auch schon stark eingeschränkt, wenn du mit so einem Doppelkupplungsgetriebe rumfährst, weil du musst nur noch mit der Hand irgendwelche Gänge einlegen und zurückschalten musst du auch nicht mehr können und du musst auch nicht mehr das Getriebe bedienen können.
Zwischengas musst du auch nicht mehr können.
Und du musst auch nicht mehr sagen, wenn ich so schalte, dann fiste ich meine Synchronisation und muss die nachher irgendwann austauschen, entweder selber oder machen lassen. Katsching. Oder ich bin intelligent und schalte schnell und trotzdem so, dass die Synchronisation nicht kaputt geht. Ja. Dann hat das seinen Reiz. Und das mag ich total gerne. Ich mag gerne in die Technik mich so reinfühlen und versuchen, das Beste daraus rauszuholen, ohne es zu kaputt zu machen. Und deswegen ist es schön, Nordschleife zu ballern mit einem selbstgebauten Auto. Manchmal auch scheiße, aber meistens macht es
voll. Meistens ist es gut. Ja. Wo du gerade sagtest, dass der Wagen manchmal Sachen macht, die man nicht so richtig vorhersehen kann, beim Porsche 991. Bist du mal den Nissan GT-R gefahren?
Ganz schlimmes PlayStation-Produkt.
Ist so, oder? Leider. Weil ich bin den nie gefahren, aber ich habe das nur mal gehört, sogar von Leuten, die selber gar nicht, jetzt keine professionellen Rennfahrer wie du sind, die haben gesagt, ich weiß nie, auf so Track der ist, ich weiß nie, was das Auto macht.
Stimmt auch.
Der Antrieb kommt von irgendwo her.
Es war ein ganz, ganz lustiges Erlebnis. Für ein englisches Zeitungsmagazin war ich mal auf der Nordschleife. Und da gab es auch einen GTR, der hatte auch keine Mischbereifung, was so einem Auto immer hilft, wenn die Reifen vorne und hinten gleich sind, weil es dann ein logischeres Fahrverhalten gibt. Mhm. Der hatte vorne also die gleiche Breite wie hinten, ich glaube 285 vorne und hinten. Und der war ganz leicht, hatte noch ein bisschen mehr PS. Und das war leicht feucht mit Laub Nordschleife. So richtig geile Verhältnisse. Und ich bin mit dem Auto gefahren, mit einem Journalisten auf dem Beifahrersitz, der Fotos gemacht hat. Und ich fuhr so diese Runde und habe wirklich ausgeschaltet losgefahren und Ausgang Hatzenbach Richtung Flugplatz habe ich das ESP wieder angemacht. Ich sagte, Alter, das Ding, das macht irgendwas, das ist mir zu heikel, ich muss das Ding jetzt hier nicht in die Planke stecken. Das lassen wir lieber.
Ja, krass.
So. Dann steige ich aus und dachte mir schon so, oh, vielleicht kannst du doch kein Auto fahren. Das ist doch alles nicht so. Und dann kam noch ein schlimmeres Auto. Das ist so vor 7-8 Jahren. Da war irgendein 1,30i BMW dabei mit vollem M-Paket, mit 19 Zöllern und bla bla bla. Mit dem Auto auch losgefahren. Ach, Heckantrieb passt schon und so. Ich glaube, der hatte sogar Handschaltung. Bei dem Auto auch, ESP an, zu Ende gefahren. Alter, ich glaube, ich kann echt nicht Auto fahren. Das ist doch alles Quatsch hier. Was mache ich hier eigentlich? Und dann stand da zum Glück noch ein 997 GT3 mit abgefahrenen Semislicks.
Und dann konntest du dir selber noch mal beweisen, dass du es noch kannst.
Und mit dem Ding fuhr ich und bin halt so quer, Ausgang Fuchsröhre links, diesen schnellen Linksknick, dann der Rechtsknick und dann in diesen Adenauer Forst rein. Da
schön
ist der, ja, ganz genau. Quer da reingezogen. Der Fotograf hat heute mir aufgehört zu lachen und ich war da, guck mal. Wie schön das alles sein kann. Also dieser Wahn mit den riesigen Felgen ist immer kacke für die Fahrbarkeit.
Run-Flat-Reifen ist ja das
Ja, genau. Das ist dümmste, das, ne? Deswegen fuhr der auch so unglaublich kacke, eigentlich ein BMW gut fahren kann, ja, normalerweise. Und das hat mir damals schon gezeigt, so, das ist alles geht in die falsche Richtung irgendwie. Ne? Und noch ein Beispiel für den Nissan GT-R. Wir haben irgendwann einen Winter-Track-Test gedreht. Ich weiß nicht mehr, NTV war oder Welt, ich weiß nicht mehr genau. Ist auch schon ein paar Jahre her. Da hatten wir einen Audi R8 V10 dabei, Plus oder sowas, oder Competition. Irgendwas vor dem Plus gab es irgendwie ein Sondermodell, was ein bisschen track-orientierter war. Und ein GT-R und noch ein paar andere Autos. mit normalen Winterreifen auf einem Handlingkurs aus Eis, ein bisschen präpariert, also leicht angeraut. Und ich bin mit diesem R8, der nur wirklich gar nichts mit diesen Witterungsverhältnissen zu tun hat, mit Allradantrieb, bin ich mit dem R8, ich glaube, ich hätte mich selber im GTR nach 3 Runden bereits überrundet. Weil du konntest den R8 zumindest einschätzen und den irgendwie so bewegen. Der Nissan hat ständig Übersteuern, Untersteuern, alles. Der ist kaputt perfektioniert und irgendeiner hat einen Überblick verloren. Mhm. Und dazu ist das Ding auch noch unglaublich schwer. Mhm. Und ich weiß nicht, also ich verstehe, dass man irgendwas baut, was geil ist, aber da haben sie es irgendwie ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, aber es war damals wirklich Katastrophe. Fahrbarkeit ist so wichtig. Mhm. Ein Auto, was funktioniert und fährt, und fährst Nordschleife und kennst die Nordschleife ein bisschen, fährst mit deinem 200 PS Serien-BRZ darum und überholst irgend so ein paar komische, furzende Turbogölfe. Und nachher kommen irgendwelche Freds zu dir angelaufen und sagen, hast du Turbo- oder Kompressor-Kit drauf? Dann machst du so die Haube auf, nein, alles Serie. Und die gucken dich an, als wenn du die verarschen wollen. Aber du hast mich auf der Geraden gebaut. Hey, das hat vielleicht mit der Kurve vor der Geraden zu tun gehabt, nicht wahr?
Also, man merkt, du bist tatsächlich noch sehr vom alten Schlag und scheinst ein bisschen für Porsche doch noch zu brennen, oder? Also ich glaube, dieser Perfektionismus bei Porsche, was die Auslegung des Autos anbelangt, ist, ich hoffe, das verlieren sie nicht mehr irgendwie.
Also besonders die Jungs bauen. Besonders die Jungs in Weißach. Also
das ist schon das, speziell. Ne? Also die bauen die Autos wirklich bis ins Letzte und dann wird noch ein bisschen ESP drauf appliziert. Und ich glaube, da lügt Walter Röhrl auch nicht, wenn er das sagt, dass das genau so gebaut wird. Ne? Dass die abstimmen. Und bei allen anderen Autoherstellern hat man das Gefühl, da wird das ESP zuerst entwickelt und dann guckt man mal, ob es auf das Auto auch passt.
Ja, nee, das machen die nicht mehr. Aber es gibt auf jeden Fall Einschränkungen. Aber das, was quasi den Heldentum in Weißach für mich ausmacht, ist, dass die Schlüsselpositionen dort besetzt sind mit Typen, die wirklich echt Bock haben. Und die es auch einfach immer wieder versuchen, auf eine gute Art und Weise das mit den Controlling-Freds aufzunehmen. Und das ist das, warum das für mich Helden sind, nach wie vor. Ich meine, ich brauche kein Doppelkupplungsgetriebe, weil ich das eigentlich verachte, weil die eine Aufgabe des Fahrens weggenommen wird.
Das verlangt halt der Markt, ne?
Ja, aber das weiß ich nicht. Ich nenne das immer Friseusengetriebe.
Ja, ich glaube, jetzt bauen sie es auch wieder, ne? Das Handschaltung. Ja. Zum Beispiel beim neuen Cayman GT4.
Ja.
Bauen sie wieder Handschaltung rein. Ne?
Und jetzt ab Sommer gibt es den neuen 92er auch als Handschalter. Also das ist schon immerhin, weißt du so, das kann nicht sein, dass es einfach verschwindet.
Naja, besser. Bei Ferrari machen sie nur noch Automatikgetriebe. Und Ferrari hatte diese legendäre, und da bist du das mal gefahren, diese Driftautomatik.
Also hat McLaren auch.
Ich konnte es gar nicht fassen, dass es sowas gibt. Da kannst du ja den Driftwinkel vorher im Computer einstellen und der Wagen trifft das.
Das ist traurig, ne?
Bist du es mal gefahren?
Ich bin so Autos gefahren, aber sowas probiere ich gar nicht erst aus, weil ich will das gar nicht. Ich verachte das. Ja. Weißt du, es gibt so einen Spruch, der ist ein bisschen sinnlos, aber der heißt, keine Arme, keine Kekse. Ja, und früher war das auch so, wenn du irgendein geiles Motorrad hattest, dann musstest du die Scheiße auch anmachen können. Und wenn du sie nicht angekriegt hast, konntest du damit nicht fahren. Heute fährt jeder auf seinem Kaldal-Motorrad durch die Gegend und wenn die Batterie leer ist, musst du den ADAC rufen, weil das Ding einen CAN-Bus hat. Was ist denn das für ein Motorrad? Die spinnen doch alle. Mir kommt sowas nicht ins Haus. Ich will nichts mit CAN-Bus haben.
Was fährst du?
Ich habe eine KTM, die ja zwar schon Einspritzung hat, aber zumindest so abgespeckt ist, dass sie eben relativ mechanisch funktioniert. Das ist eine ganz frühe 96 SMC. Die habe ich seit 10 Jahren, die steht immer draußen, oder seit 11 Jahren, die steht immer draußen auf dem Bürgersteig. Und die fährt einfach. Geniales Teil.
Sehr gut, das ist das Wichtigste. Gibt es irgendwelche Projekte, die du noch angehst, automäßig oder fernsehmäßig? Was, kommt da irgendwas bei dir jetzt?
Wir sind immer so, also ich habe immer zu vielen Leuten Kontakt und ich bin immer zwischendurch mal in so einem, wenn man in so einem Keller sitzt mit Vinylplatte und einem Rotwein in der Hand, ich werde nicht müde, mir zu überlegen oder an Ideen zu arbeiten mit Leuten und zu sagen, warte mal, was können wir denn machen? Also ich habe immer Bock auf irgendwas, was cool ist und besonders. Und das muss aber trotzdem ja auch in diese Welt passen und irgendwie machbar sein und so. Das ist natürlich nicht ganz einfach, aber dieses Graben nach Ideen, das macht mir immer sehr viel Spaß.
Warum machst du nicht mal, also Entschuldigung, erzähl. Ja. Warum machst du nicht mal einen Münchner Gymkhana, was Ken Block überall auf der Welt macht, dass du einfach mal wild um die Siegessäule driftest und
das wirst du hier niemals genehmigt bekommen. Und B, ist es auch nicht so, ich habe nicht so Interesse, irgendwo wild rumzudriften. Vor allen Dingen nicht, wenn du auf den Aufnahmen siehst, dass du 40 Anläufe brauchst, um dann das perfekte Bild zu treffen.
Geil, oder die schwarzen Spuren.
Ich fände das cool, wenn da keine schwarzen Spuren wären und er das hinzaubert. Dann würde ich sagen, krass, aber wenn du das 30 Mal übst, ist das überhaupt keine Kunst.
Ja, stimmt.
Deswegen, also ich verstehe, dass die Leute das toll finden, weil das halt krasse Bilder sind, aber hallo. Das musst du beim ersten, zweiten Mal genauso hinbringen, dann kriegst du much respect. Aber so kannst du es halt 80 Mal üben, weil du den Trailer voll Reifen dabei hast. Dann finde ich das nicht unbedingt, ist es nicht ganz so viel Kunst, wie man vielleicht denkt.
Gab es eigentlich irgendwelche Vorbilder für dich unter den Rennfahrern, wo du gesagt hast, Mensch, das war einer, den habe ich in der Jugend angehimmelt, der jetzt gerade leider verschiedene, Niki Lauda vielleicht, oder?
Klar, ich meine, Niki Lauda, das war auch so ein bisschen, sag ich mal, so ein Typ, dem alles relativ wurscht war, der einfach gesagt hat, mir ist das voll egal, was du von mir denkst und du, weißt du, bisschen egozentrisch, aber der war begnadet mit dem, wie er fahren konnte. Seine Söhne durfte ich mal kennenlernen, ganz nette Jungs und die sind ja auch recht offen mit dem Thema umgegangen, so, haha, es war nicht so ganz einfach zu Hause und so, kann man sich auch gut vorstellen. Ja. Ganz nette Jungs, also kann ich sehr gut leiden. Klar, ich meine, diese ewigen Sachen, die gottähnliche Menschen wie Ayrton Senna, der auch so ein bisschen, über den sie sich ein bisschen lustig gemacht haben, weil er sich so bei Gott bedankt hat und gesagt hat, hey, Gott hat mir dabei geholfen, lalala. Und wenn das heute so ein Hamilton macht, dann finde ich das auch ein bisschen wirklich sehr schwierig. Mhm. Beim Senna fand ich das irgendwie, das war authentisch. Der hatte so ein Funkeln in den Augen, wo du sagtest, der ist ein bisschen anders unterwegs, aber ich fand das immer cool. Mhm. Ich bin jetzt nicht so einer, der irgendwie sich jetzt meinem lieben Gott bedankt, weil das Schwedenkreuz jetzt gerade gut geklappt hat. Aber ich habe auf jeden Fall eine Dankbarkeit, aber ich beziehe das nicht auf irgendeine Person oder Gottheit oder sonst was. Ich bin einfach dankbar dem Universum gegenüber oder sowas. Ja? Also ich finde, da muss man vorsichtig mit sein. Ich weiß nicht, man kann es ja nicht irgendwie, weiß ich nicht. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber klar, dass ich Senna faszinierend fand und James Dean fand ich halt auch natürlich cool, weil er einfach auch so sein Ding gemacht hat und ein bisschen lässig rübergekommen ist. Also alle Leute, die so ein bisschen zum Nonkonformismus tendieren, die sind mir sympathisch und ich bin auch so einer. Weil ich eigentlich, wenn ich mir überlege, wenn du mit 15, 16 in der Schule gefragt wurdest, was willst du mal werden, da habe ich mich gefragt, was meinen die denn? Keine Ahnung. Und als mein Sohn irgendwann so 13, 14 war und da auch so die Frage aufkam, ja, jetzt mal werden und so, habe ich irgendwann so im Nebensatz beim Abendessen so gesagt und nachher mich gewundert, dass ich das so rausgehauen habe. Du, keine Ahnung, ich weiß bis heute nicht, was ich mal werden will. Also so, ich weiß, ich nehme es irgendwie nicht so ganz ernst. Ja? Und manchmal denke ich mir, ach, wäre vielleicht doch ganz cool, so einen normalen Beruf zu haben, um so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Aber letztlich, ich wähle lieber das, sag ich mal, das Untypische, weil so hat das Leben auch eine Chance, dich mit irgendwas zu überraschen. Wenn du in so festgetretenen Faden läufst, in einem geschützten Bereich, im Zuschauerbereich bist, sag ich mal, an der Nordschleife, dann siehst du die Sachen, die alle sehen. Wenn du aber irgendwie durch die Karpaten kletterst, um mal irgendwo hochzuklettern, wo du was siehst, was keiner gesehen hat, das ist natürlich kacke und anstrengend und du kannst abrutschen und dich schneiden und die Dornbusch und lalala. Und das gilt fürs Leben genauso. Ja. Also mich überrascht manchmal das Leben, weil ich eben diese Freiheit auch habe, mich überraschen lassen zu können. Und das ist total geil. Manchmal halt auch nicht. Aber so ist es halt.
Das ist echt das schönste Schlusswort. Aber die abschließende Frage ist noch nicht beantwortet.
Welche?
Wenn tatsächlich irgendwann das Rohöl ausgehen sollte und jeder kriegt sein zugeteiltes 50-Liter-Fass Sprit, in welchem Wagen und auf welcher Strecke verbrennst du es?
Also mit dem, was ich geil finde, bin ich eigentlich unterwegs auf der Nordschleife und das ist einfach ein 2-Liter-Boxersauger, der dreht, aus Vernunftsgründen haben wir den Begrenzer bei 8,8. Aber er kann eigentlich so 9,2, 9,3 drehen. Und wenn du da an diesem Schaltstock ziehst und der nächste Gang reindengelt, ohne Kupplung mit Vollgas, das ist schon total geil. Also ich bin in einem leichtgewichtigen, also 1100 Kilo, 260 PS Sauger mit Heckantrieb ohne ABS und mit einem Gaszug. Wir haben extra ein Gaspedal gefräst, damit wir einen Gaszug einbauen können. Ich mag kein E-Gas. Das ist eigentlich das, was ich geil finde. Sonst hätte ich es nicht gebaut.
Dann schauen wir mal. Wenn ich dann an der Einfahrt Nordschleife mit meinem Carrera GT vorfahre, vielleicht doch nochmal umsteigen.
Ja, Carrera GT. Aber es ist natürlich, man muss ja auch realistisch bleiben. Ne? Wo sollst du den jetzt schnell noch herzaubern? Das ist ja relativ unhandlich.
Das stimmt.
Das Auto.
Tim.
Ja.
Das war eine ganz unterhaltsame Stunde. Vielen Dank für deine Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht.
Mir auch. Danke.
Eine kurzweilige Stunde geht zu Ende und falls ihr jetzt noch mehr über Tim Schrick erfahren möchtet, schaut bei uns ins Netz unter www.alte-schule-podcast.de. Dort haben wir noch ein paar Links und Fotos hochgeladen. Die Fotos habe ich von ihm am Nürburgring gemacht und unter den Links findet ihr auch mein Lieblingsvideo von ihm, nämlich das, wo er den Porsche Carrera GT wild durch die Serpentinen driftet. Ihr könnt uns auch auf Facebook folgen und verpasst keine Infos rund um die alte Schule und falls euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich am allermeisten über weitere Bewertungen oder Kommentare bei iTunes. In der nächsten Woche treffe ich übrigens einen der Männer, für die Tim so schwärmt, nämlich denjenigen, der im Porsche Entwicklungszentrum in Weissach viele Jahre für die Supersportler der Marke verantwortlich war, Roland Kussmaul. Einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt und immer für einen markigen Spruch gut ist. Freut euch auf ihn am kommenden Donnerstag. Bis dahin eine tolle Woche und gute Fahrt.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.